Herzlich willkommen zur 211. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben Let Me In nicht gesehen. Entschuldigung, PG, aber dazu kommen wir später noch. Stattdessen werden wir heute In Time besprechen. Und bei mir sind Claudia Perner.
Hallo.
Martin Rajek.
Hi.
Und Robert Krüger.
Hallo. In Time. Worum ging's?
Ja, In Time ist ein Film, der so ein bisschen in die Zukunft geht. Die Menschen haben das Problem des Alterns gelöst und altern eigentlich nicht mehr und werden eigentlich nur 25 Jahre alt. Jeder hat so eine Uhr im Arm, die so grünes Display hat und da kann man halt immer so drauf gucken und sehen, wie viel Zeit man hat. Und sobald jemand das 25. Lebensjahr erreicht hat, startet sich diese Uhr und dann hat man halt irgendwie so eine gewisse Zeit und wenn die abgelaufen ist, ist man einfach tot und fällt einfach sofort tot um. Und die Währung ist eben nicht mehr Geld, sondern eben Zeit. Man kann sich Zeit kaufen, man kann Zeit ausgeben. Eine Tasse Kaffee kostet vielleicht 5 Minuten Zeit, Lebenszeit, die dann einfach so runtergespult wird von der Uhr. Oder eine Busfahrt kostet mal 2 Stunden. Und dann gibt's halt verschiedene Zeitzonen in den Städten und eben in den Zeitzonen, wo halt eben alles billig ist. Da leben die Leute halt eben so von Tag zu Tag, weil sie immer nur einen Tag auf der Uhr haben. Und dann gibt's halt eben Zeitzonen, wo halt eben so diese Superreichen sind, die halt wirklich dann so 1000 Jahre auf der Uhr drauf haben und dann auch so lange leben können, weil sie eben nicht älter werden. Also sie sind alle jung, also alle 25 und haben halt eben ganz, ganz viel Zeit. Also es gibt Leute, die sind halt 85 Jahre lang schon 25, weil sie halt eben die Zeit haben.
Was ja erstmal schon mal so eine geile Maxime für alle Filmproduzenten ist, weil die denken, super, wir haben einfach nur 25-jährige Schauspieler.
Ja, alles. Und
alles mit so einem alten Pack irgendwie rum.
Genau.
Ja, das fällt auf. Also die gesamte Besetzung besteht halt wirklich nur aus jungen Leuten.
Bruce Willis hat seine Bewerbung enttäuscht zurückgezogen.
Robert De Niro wollte halt auch unbedingt eine Hauptrolle, aber es ging halt nicht.
Und wenn diese soziale Schichtung sich auch so an der Zeit orientiert, ist es dann so auch so, dass man Zeit stehlen kann?
Ja.
Okay.
Das gibt es tatsächlich auch. Also es gibt dann so Gangs, die dann eben Leute überfallen und Zeit eben rauben.
Wie machen die das?
Ja, man kann ganz einfach, indem man jemanden die Hand gibt und sagt, ich gebe dir 5 Minuten, kann man jemanden halt eben Zeit übertragen oder leihen auch. Und dann gibt's natürlich Leute, die
zwingen dich
oder hauen dir halt eben eins über und nehmen dir halt die Zeit einfach weg.
Ah, okay.
Und da gibt's dann so eine Straßengang, sind die Minutemen und die ziehen halt rum und
ja. Super.
Es ist echt gut.
Und stehlen halt eben die
und
Zeiteinheiten.
Ist das, wird in dem Film klar gemacht, warum, also haben die das quasi diesen Effekt gegen die Überbevölkerung eingeführt, so als dass wir sagen, jetzt wo wir das Problem gelöst haben, müssen wir uns irgendwas ausdenken, damit wir hier nicht endlos viele werden?
Richtig, das ist halt eben die Idee dahinter. Die Leute müssen halt irgendwann sterben, da sie es eben nicht mehr durch den natürlichen Alterungsprozess tun, hat man halt eben irgendwie, das wird auch gar nicht genau erklärt, warum
wie das, wie funktioniert,
das funktioniert.
Und, so.
Und es wird auch gar nicht gesagt, dass eben, dass es irgendwie technologisch gelöst ist, dass man nicht älter wird, sondern es ist halt einfach so, dass man eben, man wird mit dieser Uhr anscheinend auch geboren und wenn man 25 ist, dann fängt die an zu laufen und dreht halt runter.
Das ist ja ganz cool. Das heißt, bis 25 hast du mal erstmal Ruhe.
Bis dahin
hat man
Ruhe,
also,
ja. Bis dahin passiert nichts.
Weil ansonsten würden ja, glaube ich, alle zu vollkommen paranoiden Persönlichkeiten erzogen, wenn die schon ab dem ersten Tag anfangen zu schauen, oh nein, wieder irgendwie nicht eine Stunde, sondern 30 Tage verloren.
Ja, aber oder das ist so lustig. Eine Busfahrt kostet 2 Stunden und du fährst noch 2 Stunden mit dem Bus. Also dauert kostet dich 4 Stunden effektiv.
Außer du schaffst es während der Busfahrt, was zu arbeiten, was wiederum...
Genau, für seine Arbeit verdient man dann... Ja. Heutzutage drucken ja die Zentralbanken einfach Geld, wenn es nicht mehr da ist, und da drucken sie dann Zeit, oder wie ist das?
Nee, es gibt tatsächlich Banken, aber die Banken haben eben kein Geld, sondern sie haben Zeit. Und Zeit lässt sich auch speichern in, es gibt so Kästchen, dann ist da so ein Display drauf und dann steht da halt irgendwie so ein Tag oder so. Und dann kann man sowas auch jemandem geben und der hält sich das an den Arm und dann wird die Zeit eben aufgeladen. Also wie so ein Zeitspeicher. Und das ist das, was die Banken halt eben wie Goldstücke eben lagern, die halt diese kleinen Boxen, die ähnlich wie eine Zigarettenschachtel aussehen, mit so einer Einbuchtung eben, die man
sich dann in den Arm hält. Okay, aber jetzt nochmal zu dem Film. Was ist die Geschichte? Also jetzt wissen wir, was da passiert, also wie die Welt tickt, ja. Aber worum geht's in dem Film?
Also es geht um so einen jungen Kerl, gespielt von Justin Timberlake, der eben in so einem Ghetto, also in so einer armen Zeitzone groß wird und dort eben mit seiner Mutter, die gespielt wird von Olivia Wilde. Und das Irritierende am Anfang des Films ist, dass sie halt eben kein Stück älter oder sogar jünger aussieht als er. Ja, ja. Und er halt eben hingeht und sie mit Mutter anspricht erstmal.
Das ist nicht die perfekte Situation für Hollywood. Also.
Ja. Also er wächst da halt eben auf in diesem Viertel und lebt halt wirklich so von Tag zu Tag und arbeitet eben in der Fabrik und die halt alle in diesem Ghetto. Und irgendwann tauchen halt diese Minutemen auf, diese Gang, und in der Bar, und er rettet halt jemanden in dieser Bar, rettet er irgendwie das Leben, weil der halt einfach da sitzt und sich mit diesen Minutemen anlegen will, und er bringt ihn halt irgendwie aus der Bar raus und flüchtet mit ihm und stellt sich raus, dass dieser einer von diesen Superreichen ist, aber eben letztendlich ja, lebensmüde geworden ist. Also er hat irgendwie noch 100 Jahre auf seiner Uhr und hat wohl noch mal mehr gehabt und sagt sich, also was nützt es mir, ich bin jetzt schon so lange auf der Welt und der Körper altert nicht, aber der Geist tut es schon. Und er
ist müde.
Ja, er ist müde.
Ist es so, dass in dieser Welt dir dann auch soziales Prestige schon an sich einbringt, wenn du sehr viel Zeit hast?
Ja.
Okay, also die Leute reagieren auch darauf, wenn du...
Wenn jemand die Uhr sieht und sieht, du hast halt 1000 Jahre da drauf, dann bist du wer.
Okay.
Dann bist du sofort eben einer der höheren 10.000. Auf der anderen Seite, wenn du dich mit diesen 1000 Jahren eben in der falschen Gegend blicken lässt, bist du eben auch sofort tot. Dann überfallen sie dich. Also er rettet eben diesen Mann das Leben und dadurch, dass er halt, dann diskutieren sie halt eben so ein bisschen darüber, welchen Sinn es überhaupt haben soll, sich Zeit zu kaufen, mit der man letztendlich nichts anfangen kann. Also man altert nicht, aber man hat halt eben alles erlebt und er weiß halt eben nicht, was er sonst noch machen soll mit seinem Leben. Und letztendlich überträgt er eben diese 100 Jahre Zeit, was eben für diese Gegend, die jetzt extrem viel ist.
Mhm.
Und setzt sich dann halt irgendwie auf eine Brücke und da sieht man halt eben, wie dann so die Uhr runterläuft auf Null und dann fällt er eben in den Fluss. Und das wird eben...
Nicht alles verraten.
Nee, das kann man wahrscheinlich auch im Trailer sehen. Das bleibt nicht unbemerkt und da gibt es dann solche Timekeeper, gespielt von...
Sega.
Ja, das ist der auch in Inception, in Tron, auch schon so ein Bösewicht spielt. Oh Gott, wie heißt der
denn? In Inception und in Tron.
Und in Tron, ja. Ich muss mal kurz nachgucken. Genau,
Cillian Murphy.
Der spielt eine ganz tolle Rolle. Also
den mag ich ja total. Ja. Der sieht immer so gruselig aus.
Der sieht auch hier wieder gruselig aus. Der spielt halt
ohne seine Wollmaske aus.
Ja. Ja.
Der spielt halt so ein Timekeeper, jemand, also diese Zeit bewahren wollen. Und da geht halt eben, Zeit hat ja dann natürlich auch einen Wirtschaftsfaktor. Und er sorgt dafür, dass Zeit eben nicht inflationär sich irgendwie verteilt unter der Bevölkerung. Weil theoretisch ist es so, es ist so viel Zeit da, dass... wenn man diese gleichmäßig verteilen würde, dann könnten die Leute halt eben wirklich alle gut leben. Aber
das
es wird
ist
halt,
aber ein ideologischer Grundgedanke dieses Filmes hier.
Ja,
das
und dieser Timekeeper sorgt dafür, dass es halt eben dieses Ungleichgewicht in der Zeit gibt. Dass es halt eben immer Arme und Reiche gibt. Sonst hätte man wieder dieses Problem mit der Überbevölkerung.
Okay.
Und dieser Timekeeper begibt sich quasi auf die Jagd nach Will, so heißt unser Charakter. Und verfolgt ihn eben. Will meint eben, er hat die 100 Jahre und wechselt halt die Zeitzone und kommt dann halt eben in die Zone der Superreichen und freundet sich halt dann mit der Tochter des einer der mächtigsten Bankiers dort an.
Und ist alles erzählen.
Kann man alles erzählen.
Ist es Amanda Seyfried?
Das ist dann Amanda Seyfried und letztendlich brennen die beiden durch und begehen verschiedene Verbrechen aller Bonnie und Clyde.
Also klingt ja erstmal zwei Fragen. Erste Frage, gibt es nicht wahnsinnig viele Waisen in dieser Welt? Weil doch denen es relativ häufig passieren müsste, dass auch wenn du Zeit bis 25 hast, dass deine Eltern dann schon lange irgendwann über die Wupper gesprungen sind. Und zweitens klingt wie die Art von Film mit einer echt interessanten Idee, die dann aber nach hinten raus im Film ein paar Probleme verursacht, die sich nicht auflösen lassen oder wo es dann am Schluss alles nicht so schlüssig ist. Also A, gibt es Waisen und B, ist das Ende des Filmes irgendwie...
Es gibt Waisen, aber die werden nicht unbedingt groß in Szene gerückt.
Okay.
Also man sieht sie im Hintergrund ab und zu mal.
Also dieses Problem existiert durchaus.
Das existiert.
Okay.
Ja, gerade in den armen Vierteln, da laufen die Uhren halt schon mal ab und man sieht hier und da mal irgendwo einen liegen, bei dem gerade die Uhr abgelaufen ist. Also überall mal.
Okay.
Das andere Problem, dass das zu Problemen führt, die sich nicht auflösen können, ja, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, also es wird im Film, der löst es nicht auf, aber es lässt sich logisch erklären im Nachhinein.
Okay.
Ja.
Also schafft der Film das so zu Ende zu erzählen, dass man sagt, ja, das passt jetzt irgendwie. Aber häufig bei solchen Filmen finde ich ja so, dass du denkst, schlaue Idee, aber zum Schluss haben sie gemerkt, wie kriegen wir das jetzt irgendwie zu Ende? Naja, dann haben wir halt einen Showdown und irgendwie geht das da schon.
Ja, der Showdown ist teilweise unlogisch, aber eher so aus dramaturgischen Gründen ist da ein gewisser Fehler in der Logik drin, aber nicht so, dass das ganze System, dass man das hinterfragen würde.
Also
das ist schlüssig
in
der Zeit.
Gut, und wie finden wir es sonst so?
Gut.
Spannend?
Spannend. Es ist eine ganz neue Idee. Es greift eigentlich in den Konzept auf, Zeit ist Geld. Ja, also das ist so ein Sprichwort. Und in dem Film ist es eben die Realität. Das ist halt ein Film, der halt wieder dieses Ganze letztendlich auch schon so ein bisschen mit der Keule drauf hat. So, die Armen haben nichts, die Reichen haben alles. Und es ist
wenn wir es nur gerecht verteilen würden, dann wir gerecht verteilen wir würden, leben.
Genau, können wir alle glücklich leben. Das ist das schon, was da so grob drüber schwebt. Ja, aber es ist halt nett verpackt. In
die bösen Illuminaten sorgen dafür, dass das nicht sich gleich verteilt hat.
Da sind die bösen Timekeeper.
Das würde sich wahrscheinlich so verteilen, Banker. Wenn sich die da oben dagegen
wäre. Das ist quasi der Film zum Occupy-Camp.
Oh ja, genau. Was ist denn mit Finanztransaktionen, wilden Spekulationsgeschäften mit Zeit?
Bestimmt auch, oder?
Gibt's bestimmt auch, ja. Also es wird andeutungsweise gibt's die auch, ja.
Hier heißt es Warentermingeschäfte, da sind es dann nur noch
Termingeschäfte.
Termingeschäfte.
Zeitermingeschäfte. Okay. Ja, klingt doch eigentlich mal ganz cool.
Ja, klingt super, ja.
Du hast gesagt, das ist der Regisseur von Gattaca.
Ja.
Ja, das klingt doch auch, als könnte das ganz solide interessant sein. Ist das jetzt so solide, interessantes Spannungskino oder was, wo du sagen würdest, echt guter Film?
Es ist solides, spannendes Unterhaltungskino.
Okay.
Wir haben uns jetzt am Anfang so ein bisschen über deine Ausführungen irgendwie, haben die uns amüsiert. Ist da auch irgendwas Lustiges drin oder?
Es geht mehr.
Wir finden nur das Konzept lustig, der Film an sich.
Drama.
Ist es nicht.
Okay. Wir sind einfach unangemessen.
Also es gibt hier und
das
da.
Das liegt an der Schokolade, die wir immer wieder von unseren Hörern. Hier ist noch mehr.
Hier und da gibt es schon mal recht dramatische Szenen auch, also wenn irgendwelche Uhren mal ablaufen.
Mitten im Gespräch so.
Ja, auch das.
Genau. Das ist. Ja, das kann dramatisch enden.
Cillian Murphy ist aber auch schon was älter als 25, oder nicht? Was macht der denn in diesem Film?
Ich glaube, die meisten Schauspieler waren älter, aber die konnten nicht mehr verkaufen.
Ja, aber die müssen ja wie 25 aussehen, oder nicht?
Mhm. Na gut. Ja, das stimmt. Auch Justin Timberlake ist schon drüber. Also.
Ja, gut, der kann es vielleicht noch spielen. Aber.
Naja.
Ja.
Ja, also
was würde ich das jetzt spielen?
Ein gut, wenn ich mir den Bart
habe. Das würde mir der auch noch abnehmen.
Naja.
Ja. Gut. Nee, interessanter Film.
Ja, gut.
Cool, 7 Punkte.
Hört sich ganz gut an.
Wie viel?
7.
7, okay. Ich hatte gerade 10 verstanden. Ach so, Gott.
Cool.
7 Punkte, cool.
Ins Kino gehen oder warten, bis auf DVD kommen?
Ins Kino gehen ruhig.
Okay,
ja.
Cool. Vielleicht, ja.
Ja.
Klingt doch nicht so übel.
Gut. Ja, die Sneak hatte diese Woche den Film
Let Me In. Das Remake von So finster die Nacht, das uns ja unser Freund Stefan PGQ schon vor sehr langer Zeit ans Herz gelegt hat.
Richtig, wir hatten das schwedische Original damals in der Sneak, da gibt es auch einen Sneakpot dazu. Und ich erinnere mich, dass Christoph und ich recht angetan waren damals von dem Film.
Ich finde ihn auch sehr gut.
Und ich fand den alten damals so gut, dass ich so ein bisschen sagen muss, ich weiß nicht, ob es da eigentlich ein amerikanisches Remake braucht, aber man liest jetzt Gutes darüber und wir haben ihn ja auch von unserem Hörer ans Herz gelegt bekommen. Es hieß sogar, wir müssen da rein, sonst gibt's Ärger. Insofern, jetzt haben wir den Sneak verpasst, aber das heißt ja nicht, dass wir ihn nicht noch nachholen können.
Stimmt. Also ich habe ein bisschen Zweifel, dass mich jetzt das Remake mehr überzeugt als Original. Erstens, weil ich das Gefühl habe, dass es doch genretypischer ist, eben mit die nötige Action und Schockmomente und so weiter. Und eben dieses Ruhige aus dem Originalfilm sieht man zumindest im Trailer so nicht. Und das fand ich einer Vorzüge. Und dann auch die Besetzung der Hauptrolle durch Jesse Cody Smith McPhee, Hit Girl. Ja. Weiß ich nicht, ob mich das so überzeugt, weil ich finde, das Mädchen im Original finde ich super, weil die so
die ist creepy irgendwie.
Gruselig schon an sich ist. Und selbst in den Momenten, wo sie versucht, Wärme zu vermitteln, ist sie immer, also sie ist eigentlich, finde ich, immer kalt, wenn man es genau betrachtet. Und das ist, finde ich, unheimlich wirkungsvoll. Und zumindest im Trailer sieht man jetzt mit der Kleinen, sieht man halt so etwas weich gezeichnete Freundschaftsszenen und so, wo ich nicht sicher bin, ob mich das dann mehr überzeugt. Aber gut, wird man irgendwann anschauen und
dann kommen wir darauf zurück.
Genau.
Und du hast noch was gesehen?
Ja, ich habe schon vor längerer Zeit einen Film, der jetzt gerade auch angelaufen ist, gesehen. Und zwar London Boulevard mit Colin Farrell, meinem Lieblingsfreund, und Keira Knightley.
Spielt er die Hauptrolle?
Die weibliche Hauptrolle.
Colin Farrell?
Er spielt die Hauptrolle, ja.
Ich hätte jetzt gestern eine Spielrolle.
Sie?
Hieß, dann taucht er irgendwo sonst wo auf.
Nee, er spielt ganz deutlich die Hauptrolle. Es geht nämlich, also er ist ein junger Herr oder nicht mehr ganz so junger Herr namens Mitch, der gerade aus dem Knast rauskommt und durch die Tat, die ihn in den Knast gebracht hat, hat er eben in so einem kriminellen und kleinkriminellen Milieu hat er eben einen guten Ruf sich erarbeitet. Das Problem ist nur, er will aussteigen, ist der Klassiker. Er will da eigentlich gar nicht hin zurück, er will was aus seinem Leben machen und möchte, dass alles besser wird und so. Aber natürlich ist das alles gar nicht so einfach. Das ist der erste Teil. Und da hat der Film sehr, sehr viel von, was man so von Guy Ritchie kennt, Snatch und sowas, aber halt eher so gewollt, als das tatsächlich erreicht. Auch so Layer Cake, also diese ganze Geschichte, mit dem ich will da eigentlich raus, aber komm da nicht weg. Kennen wir ja alles, nicht ganz neu natürlich und finde auch, dass Colin Farrell, dass das keine besonders gute Rolle für ihn ist. Also ich mag Colin Farrell generell nicht besonders, aber ich finde schon, es gibt einen bestimmten Typ von Rolle, zu dem er einfach ganz gut passt. Und dann finde ich ihn auch okay. Hier ist es so, ist halt alles ein bisschen belanglos. Und dann wird er eingestellt als so eine Art Bodyguard für eine Schauspielerin. Das ist Keira Knightley. Und diese Schauspielerin hat sich irgendwie zur Ruhe gesetzt. Also sie will keine Filme mehr machen. Allerdings die Paparazzi sitzen halt überall in Bäumen und versuchen irgendwie Bilder von ihr zu machen und so weiter. Und zwischen den beiden bahnt sich eben so eine Liebesgeschichte an. Das ist eigentlich schon das Ganze. Dann geht es um die Verwicklungen. Irgendwie führt auch das noch zusätzlich dazu, dass er in irgendwelche kriminellen Dinge wieder verstrickt wird, obwohl er da heraus will und hin und her. Und dann fließt natürlich Blut. Und
noch eine Liebesgeschichte
mit ihr. Wird ein bisschen rumgeheult und sowas, ja. Und sie, gut, ich bin sowieso natürlich überhaupt kein Keira Knightley-Fan, aber hier finde ich sie wieder ganz auffällig. Sie hat dieses diesen Schultheater-Pathos. Das ist immer immer wenn sie Nein sagt oder will das nicht mehr, dann denkst du immer so, alles ein bisschen
dick aufgetreten. Ihr müsstet jetzt die Handbewegung hinzusehen.
So. Ja, das lässt sie leider nicht so.
Sie einfach nur eine beschissene Synchronstimme?
Nee, ich habe sie in der Originalsprache nie gesehen. Also insofern, daran kann sie liegen. Also sie ist halt so, sie versteckt sich als diese Schauspielerin in so einer Villa und sie läuft halt immer so in auch so, man merkt halt schon, okay, sie ist zwar diese glamouröse Schauspielerin, aber sie versteckt sich so in solchen Sackklamotten und so, ist immer so ungeschminkt, aber mit solchen großen Hungeraugen läuft sie in der Gegend rum und leidet halt so. Das macht sie schon ganz gut, aber wenn es dann eben solche Dialoge gibt, dann trägt sie schon ordentlich dick auf immer. Also ich finde, es halt schon ganz schönes Overacting bei ihr. Und dann ist halt so Colin Farrell, okay, dem nimmt man den kleinen Kriminellen noch einigermaßen ab und dann sie halt mit ihrem Also es ist alles so ein bisschen so, ich finde, der Film ist okay, aber braucht das jetzt wirklich jemand? Geht deswegen jemand ins Kino?
Kann es nicht sein, dass es gewollt ist, wenn sie ja eine Schauspielerin spielt, dass sie dann eben
das wäre ein interessanter Subtext. Das wäre ein interessanter Subtext, der besagt, sie war zwar eine sehr erfolgreiche, aber keine gute Schauspielerin.
Hat sich deshalb zurückgezogen.
Weiß nicht, sie kann das alles nicht. Nein, also ich finde es so ein Film, jemand, der dieses Genre halt jetzt an sich sehr mag und sagt, okay, so Kleinkriminellen Milieu, finde ich an sich schon super. Kann sich den Film bestimmt anschauen. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, deswegen ins Kino zu sehen. Ich finde
die großkriminellen Filme eh immer besser.
Ja, also ich finde so dieses, das ist halt so dieses Klassische irgendwie. Er hat dann noch so einen Freund, der ist irgendwie, der kann natürlich gar nichts und ist so ein vertrottelter Typ. Der wird von Ben Chaplin gespielt. Und der ist halt so, möchte gerne so ein großer, cooler Krimineller sein wie sein Freund. Und weil er das eben möchte, manövriert der sich dann in irgendwelche Machenschaften rein, denen er überhaupt nicht Herr wird und so. Das ist halt so alles schon gesehen. Alles schon gesehen. Und wer ein Fan des Genres ist, wird da, glaube ich, bei Guy Ritchie und Matthew Vaughn und sowas, wird da glücklicher als jetzt bei diesem Machwerk. Ja. Eigentlich so ein Kinofilm, wo ich nicht verstehe, warum der gemacht wird. Weil alles, was es gab, was es da gibt, gab es schon. Und
wahrscheinlich hat sich das Drehbuch besser gelesen, als das der Film am Ende geworden ist.
Weiß nicht, aber selbst beim Drehbuch muss schon deutlich daraus hervorgegangen sein, hat man doch alles schon. Also.
Ja, aber das ist ja momentan fast ein Trend. Also wir steuern in den Kinos ja immer mehr darauf zu,
dass... Eine Sättigung.
Ja, auf so einen Sättigungseffekt und vor allem auf die Wiederholung. Das ist natürlich jetzt gerade dadurch, dass die Amerikaner ja nichts synchronisieren wollen, müssen sie ja alles doppelt drehen. Das kriegst du ja in Europa natürlich auch wieder serviert. Oder du kriegst halt nur Remakes und Wiederholungen, oder die Thematik ist zu eng an Filmen, die es schon mal gegeben hat, und schlechter. Das ist ja momentan, glaube ich, so das, was wir überhaupt präsentiert kriegen in den Kinos.
Ist wahrscheinlich schon lange oder schon immer so, aber ja, also mir fällt es gerade im Moment auch auf, dass es eine absurde Remake-Welle gibt, so Footloose und sowas.
Spider-Man.
Und dann eben so, Und dann eben jetzt sowas, wo du einfach das Gefühl hast, das Genre ist doch abgedeckt. Ehrlich gesagt, finde ich auch, ist es nicht doch ein bisschen so ein 90er Jahre und Anfang 2000er Genre? Ich habe so das Gefühl, das Genre ist schon ein bisschen, wirkt auf mich schon ein bisschen antiquiert, diese kleinkriminellen Posse. So ein bisschen,
weil es ja auch immer so
ein bisschen lustig soll es natürlich auch sein. Ja. Es gibt so ein paar Momente, wo dann so, haha, okay, da.
Weiß nicht, es gab doch vorher schon die Olsenbande oder so.
Ja, genau. Hab ich als Kind super gerne geguckt.
Ja. Ja, es ist so dieser London Working Class Kleinkriminellen. Naja.
Ja.
Okay, also ich gebe...
Ja, und dann gibt's ja noch... Entschuldigung.
Ich gebe 5 Punkte.
5 Punkte.
Ja.
Ja, diese ganze 3D-Remake-Welle jetzt, dass wir einfach Filme, die es schon gab, Star Wars und Titanic und so, das bringt mir jetzt alles einfach in 3D nochmal so nachträglich.
Nee, oder?
Doch.
Ich habe davon noch nicht gehört, aber jetzt sei froh.
Das braucht echt keiner, oder? Also ich weiß nicht, wenn die Hörer das anders sehen, dann schreibt Kommentare, aber ich fühle mich da echt beleidigt, wenn ich jetzt erklärt kriege, dass ich Star Wars noch zum 700. Mal kaufen soll, jetzt auf Blu-ray, jetzt wieder mit 3D und jetzt 3D Titanic.
Ich habe immer noch die VHS Star Wars Kassetten.
Ich auch, und das reicht.
Aber ist es nicht schon wieder, eigentlich finde ich, zeigt das doch auch, dass so die erste Welle jetzt dieses großen 3D-Booms ja anscheinend schon wieder vorbei ist, hat sich schon wieder ein bisschen totgelaufen. Und die denken jetzt, okay, wir hatten jetzt mal so eine Zeit lang die Idee, jetzt machen wir einfach alles in 3D oder versuchen alles irgendwie in 3D umzureden. Das hat nicht so gut funktioniert. Gab es dann doch zu viele Sachen, die niemand sehen wollte. Und jetzt denken wir sie, jetzt nehmen wir die alten Knaller und rechnen sie in 3D um. Das muss doch funktionieren.
Ja, so ungefähr.
Ich glaube, sie scheitern wieder mit dem Ansatz des 3D-Kinos. Auch wenn es jetzt jedes Kino zeigen kann und wenn alle Fernseher auch
das geht auch mehr weg.
Ich glaube, eine Nische wird es da jetzt auf jeden Fall immer geben.
Ja,
es wird immer eine Produktion dafür geben. Aber wie es so vor anderthalb Jahren war, da so, dass man das Gefühl hatte, jetzt, also taten ja manche so, als wird in Zukunft fast alles in 3D kommen.
Ich glaube auch, dass das durchaus noch so kommen wird. Also
Ich glaube nicht.
Wenn die Kameras irgendwann so weit sind, dass 3D-Produktion mit einer herkömmlichen Kamera nicht mehr viel mehr kostet, also wenn ich einfach eine Kamera nehme, die vorne 2 Objektive hat und drehe das einfach mit einer Stereokamera statt mit einer normalen und es ist dann einfach das Gleiche, nur dass es halt eine Tiefeninformation dabei hat, glaube ich nicht, dass das irgendwie, wenn es mal so weit ist, dass es nicht mehr viel mehr kostet, dass es Gründe geben sollte, darauf zu verzichten, außer ich will wieder so azi-fazi das alte Zeug machen.
Nee, aber ich finde, dass schon jetzt sich deutlich zeigt, dass manche Filme unter 3D leiden, also narrativ darunter leiden. Also mein klassisches Beispiel ist dafür Toy Story 3, wo ich den 3D-Film im Kino angeschaut habe und dachte so, ist vielleicht einer der ersten Pixels, die mich ein bisschen enttäuscht.
Ja,
dann die 2D-Version gesehen habe und gedacht habe, wow, tolle Geschichte, super Figuren und so weiter. Und ich glaube einfach, es gibt viele Filme, denen nützt 3D nicht.
Also ich habe die 2D-Version gesehen, und der hat mich da auch enttäuscht.
Okay.
Aber gerade bei Animationsfilmen ist das nochmal ein separates Thema, glaube ich, weil da ist 3D, ja, Es ist zwar ein Abfallprodukt bei Computeranimation, weil die sowieso im Computer liegt, das sowieso alles in 3D vor. Es ist also fast egal, ob ich das jetzt als 3D-Film rauslasse aus dem Computer oder als 2D. Aber ich glaube, da ist es viel öfter so, dass die sich dann überlegen, welche 3D-Effekte können wir hier bringen, weil die eben alle Möglichkeiten haben. Okay. Dass sie so Dinge tun, wie zum Beispiel in diesem Film mit diesem gelben Männchen, wie hieß der noch? Ich einfach unverbesserlich oder so. Da hat man schon im Trailer immer dieses Ding gehabt, wo sie mit dieser riesigen Rakete so durchs Publikum schwenken, dass du das Gefühl hast, die knallt dir gleich gegen die Nase beim Vorbeischwenken. Diese Effekthascherei, manche Leute stehen da drauf. Ich habe das auch in anderen Filmpodcasts gehört, wo es dann hieß, 3D war jetzt in dem Film drin, waren aber gar keine geilen 3D-Effekte dabei, voll öde, hätte es gar nicht gebraucht. Mhm. Ich glaube, von dem, wenn Leute das erwarten, dann weiß nicht, vielleicht wollen die Filmemacher denen dann das auch geben, dass dann 3D immer mit so übertriebenen Effekten gemacht wird. Das ist sicherlich ein narrativen Problem, wenn ich das einfach nur mache, weil das jetzt geil aussieht.
Ja, und das geht halt eben zu Lasten der Filme.
Aber warum nicht einen Film ganz normal drehen, wie ich ihn gedreht hätte, und er hat eine tiefen Information, was soll ihm das narrativ wegnehmen?
Ja, aber das ist bei Toy Story 3 überhaupt nicht das Problem, dass es solche effekttascherischen Sachen gibt, sondern es ist einfach so, dass Aufmerksamkeit auf eine rein visuelle Ebene geht, wenn sie eigentlich auf der narrativen sein sollte. Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn du jetzt hier letzte Woche Gott des Gemetzels in 3D abdrehst, dass es der schlechtere Film wäre, weil eben das, ja, aber das sich ist nicht vielleicht auf die auf das Visuelle.
Ja, aber das ist doch eine Ansicht von aus unseren Sehgewohnheiten rausgeboren, ja, dass du sagst, okay, ich bin es gewohnt, dass ich solche Geschichten als flache Scheiben erzählt bekomme, als zweidimensionale Postkarte, die sich bewegt, und dass es mir Aufmerksamkeit abbringt, was eigentlich auch auf eine Art unnatürlich ist, weil wir die Welt ja in 3D wahrnehmen und uns das normalerweise keinerlei Mühen kostet, unsere Umwelt in 3D wahrzunehmen und uns deshalb nicht auf das konzentrieren können, was mein Gegenüber sagt. Das ist ja eigentlich nicht so.
Die narrativen Strukturen, die wir im täglichen Leben wahrnehmen, sind auch relativ flach. Aber ich meine,
durchaus nimmst du ja komplexe Zusammenhänge
wahr. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube da nicht dran. Also ich glaube da nicht dran, dass unsere Sehgewohnheiten sich so ändern werden, dass wir 3D-Film als visuell neutral wahrnehmen werden. Allein schon deswegen, weil viele noch die nächsten 20 Jahren mindestens im Fernsehen kein 3D-Effekt haben werden und dass unsere Sehgewohnheit ja auch...
Also das wage ich zu bezweifeln, dass das 20 Jahre dauert.
Die Sache ist die, also man, wie du sagst, ist klar, man kann jeden Film einfach in 3D aufnehmen und ihn so zeigen. Das Problem ist, dass du das Ablenkende im Kino ist ja letztendlich diese Technologie, die wir noch haben mit den Brillen. Ja, das Bild wird abgedunkelt durch diese Brillen, auch wenn es vielleicht heller projiziert wird, aber du hast immer ein dunkleres Bild letztendlich. Das ist unbequem mit der Brille. Also einfach dieses, du hast nicht mehr diesen Komfort, du wirst eigentlich mehr durch diesen Kram abgelenkt. Und dann brauchst du diese massiven 3D-Effekte für die Unterhaltung. Und in einem normalen Film geht das vollkommen unter dann, weil du dann immer nur beschäftigt bist mit den Brillen und hier, da und das und erwartest dann irgendwelche 3D-Effekte, die dann nicht eintreten. Und somit hat Claudia vollkommen recht, dass diese Filme, solange wir diese jetzige Technologie haben, in der 3D-Präsentation, gehen eben derartige Filme komplett unter.
Das mag,
weil die Erwartungen nicht
das stimmen. Mag für heute noch gelten, aber das muss schon übermorgen, also im übertragenen Sinne, nicht mehr so sein.
Muss nicht sein, aber
Und das auch mit den Fernsehern. Ich meine, heutzutage der ganze Mediamarkt steht voller 3D-Fernseher für unter 1.000 Euro. Das dauert keine 20 Jahre mehr. Das dauert noch 5 oder 8 und dann hat sich das...
Mal sehen. Selbst wenn die Leute diese Fernseher haben, heißt das nicht, dass ihre Sehgewohnheiten sich so ändern oder alle Programme eben dann so verfügbar
sind. Nee, natürlich nicht. Also, natürlich nicht.
Ich glaube da nicht dran. Ich meine, gut, kann man sehen. Aber ich bin auch der Meinung, dass es nicht nur ist, dass wir das so gewohnt sind, sondern dass eben Film uns ja immer einen artifiziell ausgestatteten Rahmen bietet, gewisse Dinge wahrzunehmen. Und ich glaube, dass es nicht nur ist, dass wir im Moment die 3D-Information nicht so verarbeiten können und dazu viel Aufmerksamkeit irgendwann brauchen, sondern ich glaube einfach auch, dass es eine perspektivische Ausrichtung ist, ein bestimmtes Szenario eben in 2D zu zeigen. Und ich glaube, das wird es immer geben.
Ja, natürlich hat sich das zu einer Kunstform entwickelt. Wie bilde ich sowas in 2D ab? Weil da gibt es halt die ganzen Kniffe mit Tiefen und Schärfe und so weiter. Und das funktioniert im dreidimensionalen Raum nicht so richtig. Das ist auch noch so ein Problem, was mich bei Avatar, den ich nach wie vor den Film finde, der den 3D-Effekt am besten auf die Leinwand gebracht hat von allen, die ich bisher gesehen habe.
Am besten vorführt auf jeden Fall.
Ja, nicht nur am besten vorführt, sondern auch am besten versucht, in die Handlung einzubauen und nicht zu übertreiben. Ja. Und wo er am beeindruckendsten aussieht auch. Und trotzdem finde ich zum Beispiel, Tiefenunschärfe hat sich ja, ja, schärfentiefe Bereiche zu benutzen, um Aufmerksamkeit zu lenken, hat sich ja als Stilmittel so rausentwickelt. Also eigentlich ist es ein Problem der Kameratechnik, aber man hat es halt zum Stilmittel erhoben, die Aufmerksamkeit zu lenken durch Schärfe. Und das funktioniert im 3D-Raum nicht, weil wir als Menschen gewöhnt sind, im dreidimensionalen Raum uns selbst auszusuchen, wo wir unsere Augen hin fokussieren. Und wenn ich das dann noch vorgebe, ist es schwierig. Aber ich glaube trotzdem, dass sich da eigene Wege finden werden für die 3D-Technik und dann, dass wir dann irgendwie es irgendwann als alt wahrnehmen werden, 2D zu gucken.
Glaube ich nicht dran.
So aber wie wir heute Schwarz-Weiß als alt wahrnehmen.
Ja, nee, diese Analogie sehe ich nicht. Aber okay, mal sehen.
Ja.
Keine Ahnung. Ich glaube, dass 3D eine stark besetzte Nische immer sein wird in Zukunft. Aber ja. Ich glaube nicht, dass es...
Eine Nische, ja. Ich denke auch, es wird eine Nische bleiben.
Okay, warten wir es ab.
Mal schauen.
Wir werden sehen, in 10 Jahren reden wir darüber.
Das Klassentreffen des Sneakpots.
Genau.
3D 20 Jahre später.
Genau.
Na gut.
Ja. Schön, ja. Das ist doch ein prima Thema für die Hörer, um mal eine Kommentarschlacht loszutreten. Was haltet ihr davon?
Nachdem die Kommentarschlacht jetzt diese Woche wieder sehr verhalten war?
Ja, sie ist in den letzten Wochen immer ein bisschen verhalten, aber wir müssen sie mit irgendwas stechen. Irgendwas müssen wir sie aus den Löchern locken.
Ich glaube, unsere Hörer haben so eine Scheißegal-Haltung.
Müssen sie genügend provozieren.
Genau. Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Haben wir noch Batterien hier?
Ist sie leer?
Naja, sie zeigt zumindest leer an. Im Moment läuft es. Ich habe die Aufnahme schon mal gestartet vor 2 Minuten.
Dann würde ich sie eher tauschen, oder?
Naja, komm, wir schon
noch Batterien drin.
Wir lassen das mal laufen.
Okay.
Ich behalte es im Auge. Ich mache dann so. Wenn sie aus ist, mache ich so.
Ja, wenn sie aus ist, dann machst du 10 Minuten später.
Ja. Wieso? Ich habe ja keinen Film gesehen, den ich jetzt bespreche.
Oh, nee, du kannst die ganze Zeit hier so.
Also, wir beide werden reden, ich werde gucken. Ich glaube, ich habe nichts geguckt.
Ich habe Krabat gesehen.
Oh Gott. Und? Ist das gut?
Nee.
Ich finde, es war so das erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte, was ja viele bei Harry Potter anscheinend hatten am Anfang, dass du aus deiner Leseerfahrung so ein definiertes Bild hast, dass der Film dich ein bisschen stört eigentlich sowieso. Also ich finde den Film so, für so einen Kinderfilm so schon okay gemacht und so. Halt so ein Sammelsurium deutscher Jungschauspieler. Aber es war bei mir wirklich so, dass ich so konkrete Vorstellungen von vielen Dingen aus dem Buch hatte, dass der Film dann irgendwie sich abgestoßen wurde.
Weil dir Sachen gefehlt haben, die im Buch waren, oder weil Dinge, die jetzt fantastisch sind, für die man sich irgendein Bild macht, weil es kein reales Bild gibt, dass die nicht so kamen, wie du das wolltest?
Ja, so ungefähr.
Okay.
Also einerseits, weil Sachen, die ich im Buch als sehr wichtig empfunden habe, dann auf einmal so beiläufig einfach nur vorkam und dann ganz besonders, weil so vor allen Dingen eine Höhepunktszene eben einfach nichts von dem wiedergegeben hat, was ich mir vorgestellt habe.
Hm.
Ja. Also ich war ein bisschen...
Ja, weil das ist speziell der erste Punkt, so ging mir das bei dieser Millennium-Trilogie, wo ich diese schwedischen Verfilmungen von Stieg Larsson... Da gab es ja jetzt diese Verfilmung aus Schweden und jetzt gibt es ja dann The Girl with the Dragon Tattoo
bei Fincher. Mhm.
Wo ich sehr gespannt drauf bin. Weil mir da das Buch irgendwie auch, da waren so viele Dinge drin, die irgendwie seine Motivation erklären und wo er Ewigkeiten mit sich hadert und so und dann in dem Film dann einfach so, ja, das machen wir jetzt, bumm, fertig. Und dann denkst du, ey, was, stopp.